Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zwei besondere Ärzte hier und ein ganz spezielles Thema angeschnitten und ich bin mir ganz sicher, bitte bleiben Sie dran, wir lernen heute unglaublich viel, das garantiere ich Ihnen. Wir reden heute über MS und weitere Autoimmunerkrankungen und vorstellen möchte ich Ihnen die zwei Gäste, einerseits der Dr. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar, ganz herzlich willkommen, lieber Simon.
Dankeschön, danke.
Und auf der anderen Seite Dr. Med Kurt Mosetter, du bist der ärztliche Direktor an der ZIT in Konstanz, ganz herzlich willkommen. Eine traumhafte Konstellation. Wir stürzen ins Thema rein. Bitte lass mal deine Geschichte erzählen. Wie bist du auf eine funktionable Behandlungsweise gekommen zu MS?
Ja, mein Papa war immer krank, solange ich denken kann. Und dann war er im Rollstuhl. Die Diagnose war chronischer Schmerz und Multiple Sklerose. Und dann haben wir gesehen, als kleine Kinder, es wird halt immer schlechter. Aber spannenderweise nicht nur bei ihm, sondern in jeder Klinik, wo wir waren, ging es allen immer schlechter. Mhm. Dann haben wir die Leute gesehen, schlecht laufen, dann mit einer Krücke, dann mit zwei Krücke, dann mit der Rollstuhl. Und dann sind sie irgendwo im Bett, im Pflegeheim entschwunden. Mhm. Und dann zuerst ist man da ausgeliefert und dann ist man sprachlos. Aber irgendwann fragt man sich, was passiert da eigentlich? Und eines Tages, so als 16-Jähriger, wo dann so ein Professor, mein Papa so an die Wange geklatscht hat, also es war ein Genie und ein Erfinder. Und er hat gesagt, ach Herr Mosetter, wie geht's uns denn heute? Dann habe ich gedacht, jetzt ist Schluss. Dann habe ich ihn genötigt, zu sagen, ich will jetzt mal einen Patienten sehen in dem Klinikum, dem es unter seiner Therapie mit Immunsuppressiva verschiedenster Art besser geht. Denn ich sehe immer nur eine Verschlechterung. Und er hat keinen einzigen Patienten mehr vorstellen können, auch nicht in der Kartei. Da habe ich ihn gefragt, vielleicht behandeln Sie die Erkrankung auch ganz falsch. Das heißt, was ist eine Autoimmunerkrankung? Also mein Papa wurde wieder gesund, ich fand sehr gute Lehrer und es gibt nicht eine Gesundheit und eine Heilung für die Erkrankung. Das ist ein Ökosystem.
Aber dein Vater war 35?
36 Jahre
krank. Schwer krank?
24 Jahre im Rollstuhl und hat wieder laufen gelernt. Genau, und das ist eben heute kein Einzelfall mehr, aber es ist harte Arbeit. Das ist nicht von heute auf morgen und nicht einer kann heilen, sondern wir brauchen ein Team. Das hat auch uns zusammengeführt. Ich brauche unterschiedliche Komponenten in diesem Ökosystem. Der moderne Begriff heißt Autoimmune Ecology und das spielt unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Bei meinem Papa sicher eine Beschleunigungsverletzung in der oberen Halswirbelsäule, die zu einer Öffnung von der Blut-Hirn-Schranke geführt hat. Auf der anderen Seite ganz sicher ein traumatischer Impact. Er hat seinen Zwillingsbruder verloren, einen eigenen Zwillingsbruder. Der wurde erschossen 1944, 1945. Also auch ein traumatischer Impact. Das heißt, der Impact hat sicher dazu geführt, dass seine Ressourcen nach diesem Unfall schlechter waren. Er hat sich ganz intelligent ernährt. Der hat dann Weston-Price-Ernährung und Rohkost und alles Mögliche probiert. Und das hat ihn aber nicht geheilt. Alle haben immer geungt, ja, das hilft ja auch nicht. Aber es hat ihm seinen Kopf fit gehalten. Das heißt, er hat aber auch Ressourcen gehabt, auf die ich zurückgreifen konnte mit einer Behandlung, dass er wieder gesund wurde. Eine Schlüsselstelle war die Mitochondrien, eine andere Schlüsselstelle war ein intelligentes Training. Wir können heute sagen, die Fernsteuerung für die Immunkompetenz liegt im Darm. Und das hat uns zusammengeführt. Das heißt, erst wenn im Darm eine größere Problematik sich ereignet, wenn eine stille Entzündung sich ereignet, wenn dann unverdaute Nahrungsbestandteile durchkommen, durch die Darmblutstränge, dann kommen Antikörper. Und diese Antikörper können an der Schilddrüse, Hashimoto, oder an der Blut-Hirn-Schranke, oder am Herzkranzgefäß oder in die Gelenke zugreifen. Das heißt, eine Autoimmunerkrankung ist viel komplizierter, als man es bisher gedacht hat. Die kommt nicht aus dem heiteren Himmel. Und was uns interessiert, ist die Ätiologie, die Geschichte. Die kann bei der Geburt beginnen. Dann sind es manchmal Unverträglichkeiten von Getreide, sogenannte Nicht-Zöliakie, Glutenintoleranz. Dann kommt das Epstein-Barr-Virus dazu. Das war auch in der Familie mit einer Rolle. Dann kommt ein Stress dazu, dann kommt Immobilisation dazu. Und alles miteinander führt zur Schieflage. Und dann muss man an mehrere Stellschrauben drehen, um das zu überwinden. Und deshalb ist das Immunsystem nicht einfach nur ein System, sondern das ist eigentlich integriert in eine größere Ordnung. Und unser Organismus, ich nenne es mal so, der ist designed to repair itself. Das heißt, er ist eigentlich so programmiert, nicht auf Degeneration, dass er sich repariert. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ihm helfen, das möglich zu machen. Und jetzt sind sehr, sehr viele Patienten, nachdem der Papa halt als Wunder wieder, glaube ich, aus der ganzen Welt zu uns gekommen. Jetzt gibt es vergleichbare Gruppen in den USA mit der Jerry Walls, Minding My Mitochondria, der Herr Jelenik in Australien, der Herr Spitz in Köln. Aber zu der Geschichte nochmal, Traumata spielen eine Rolle, der Darm spielt eine Rolle. Und in skandinavischen Ländern, Norwegen, Dänemark, Schweden, da sind die Autoimmunerkrankungen häufiger als bei uns. Das liegt am Vitamin-D-Mangel. Klare Aussage. Auf der anderen Seite gibt es aber an der Küste weniger viele Erkrankungen als im Landesinneren. Protektiv wirkt Omega-3. Aber Omega-3 allein heilt nicht, aber es ist protektiv. Vitamin D allein hilft noch nicht, gesund zu werden. Aber der Mangel ist auf jeden Fall schlecht. Und im Landesinneren hat man viel Getreide- und Viehwirtschaft. Deshalb gibt es eine hohe Korrelation zur Getreide- und Viehwirtschaft. Deshalb empfehlen wir unsere Klientin eine Rotation in der Ernährung. Und der Dr. Feldhaus misst das alles. Heute wissen wir schon mehr, wir können mehr messen. Heute haben wir die Mitochondrien wieder auf dem Radar. Aber wir bekämpfen nicht eine Autoimmunerkrankung, wir stärken die natürliche Immunität auf breiter Front, dass eigentlich die Ökosystemlage wieder in Balance fällt. Das nennt man eine Homöostase-Regulation. Und eine Kollegin in New York, die nennt es Multiple Sclerosis is not a disease of the immune system. Ich sage, das ist eine Stoffwechselerkrankung. Bei Männern gibt es eher einen Herzinfarkt, bei Frauen geht es eher an die Blut-Hirn-Schranke. Ja, es hängt auch mit dem Zucker und mit dem Fettstoffwechsel zusammen. Ein Feind für die Patienten ist, sind Süßgetränke, zu viel Fruchtsäfte, zu viel Fruchtzucker, zu viel Nitrat mit nitrosativem Stress und Schwermetalle und genau Umweltgifte. Das heißt, ein Umweltgift macht noch keine MS, aber wenn schon mal Schieflage ist, dann schlägt es besonders stark zu. Und da habe ich eine wunderschöne Zusammenfassung beim Dr. Feldhaus gesehen, auf den Seminaren. Wenn man in der Mitte das Mitochondrien hat und dann sieht, was es alles schädigt, dann kann je nach familiärer Vulnerabilität entweder eine MS oder eine Arthritis oder ein Parkinson entstehen. Das heißt, die Erkrankungen sind nicht genetisch determinierend, sondern es gibt familiär Dispositionen, sodass dann Störfelder die eine oder andere Autoimmunerkrankung begünstigen können. Und jetzt gibt es, kam auch aus Dänemark, ein Reparaturprotein. So, und das liegt auf dem Chromosom 12, Zonulin heißt es. Und das wird beforscht bei Lupus erythematodes, bei Sklerodermie, aber auch bei Tumoren. Alle haben gedacht, die Krankheit liegt auf Chromosom 12. Nein, aber die Schwachstelle der Reparatur liegt dort. Und das ist ein Reparaturprotein, was eigentlich bei Schwierigkeiten im Darm in Gang kommt. Das können wir messen. Wir können es messen und dann können wir den Organismus stimulieren, umzustellen. Wir lassen die Sabotage weg, wir leiten die Toxine aus und dann kann die Gesundheit sich wieder ereignen. Das nennen wir Salutogenese.
Ja, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Eigentlich hast du es richtig schön zusammengefasst. Die Autoimmunkrankheit gibt es gar nicht. Es hat jede Autoimmunkrankheit hat ihren eigenen Weg, ihre eigene Geschichte. Und deswegen behandeln wir auch nicht Multiple Sklerose, sondern Herrn Müller, der eine Multiple Sklerose hat, oder Frau Meier, genau, die Hashimoto hat. Und man muss herausfinden, was ist bei dieser einen Person genau das Thema. Und das ist nicht zwangsläufig bei der Frau Müller und bei Frau Meier, die beide MS haben. Heißt das überhaupt nicht, dass beide genau das gleiche Problemfeld haben. Also Endergebnis schon, aber Entstehungsgeschichte nicht. Ja. Deswegen kann man da nicht so ein Behandlungsschema aufbauen oder so eine Art Guidelines. Muss man genau so machen. Man könnte sagen, muss man so abklären, aber wie man es therapiert, ist eine extrem individuelle Geschichte. Und dann kommen wir in diese Individualitätsmedizin hinein. Was es wieder schwieriger macht, weil alle wollen natürlich immer gerne, auch auf Kursen wird man immer gefragt, mach mir doch einen Behandlungsplan, wie man MS behandelt. Und ich muss immer wieder sagen, das geht nicht, ich kann doch MS nicht behandeln, ich kann nur Herrn Müller behandeln. Ja. Da muss man alles einbauen. Und ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, du hast es schon erwähnt, sind die Umweltgifte. Seit 2 Jahren existieren die gar nicht mehr. Seit 2 Jahren existiert nur Corona. Man hört nichts mehr von Feinstaub, man hört nichts mehr von Plastik, von Mikroplastik in unserer Ernährung, von Glyphosat. Das Glyphosat existiert gar nicht mehr, dabei ist es in der Schweiz fast freigegeben zum Trinken. Also diese ganze Umwelttoxikologie kommt gar nicht mehr ins Bild des Systems hinein. Und
da muss man eben jeden Patienten überprüfen. Mhm. Und eben der eine hat das und der andere das. Mhm. Und dann musst du für jeden Patienten ein individuelles Behandlungsding aufbauen. Das ist der Schlüssel zu allen Autoimmunkrankheiten, wie auch immer die dann heißen. Mhm. Und du hast es auch schon gesagt, ist A nicht einfach und B, da braucht es Zeit. Wenn da jemand das Gefühl hat, nach 2 Wochen ist das alles geklärt, dann muss man von vornherein sagen, das ist nicht möglich.
Und C ist wahrscheinlich noch, die Kasse wird es nicht bezahlen.
Das ist dann die andere Geschichte.
Ja, und dann kommt, dann sagt man immer wieder, ja, die Genetik. Aber jetzt ist mal ganz einfach so, wenn man jetzt Zivilisationserkrankungen angucken und gucke, wie es vor 150 Jahren war und vor 100 Jahren und vor 50 Jahren, dann waren das seltene Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen waren äußerst selten. Da gab es mal einen Fall mit MS, dann gab es mal einen Fall mit ALS, dann gab es mal mehr rheumatoide Erkrankungen. Aber die Kurve, das ist wie ein Tsunami. Jetzt muss man fragen, wie kommt es zu dem Tsunami? Und der ist nicht genetisch determinisiert, sondern sind unterschiedliche Belastungsfaktoren. Und ein zentraler ist eine zunehmende Belastung mit Toxinen, die von außen kommen, aber auch die innen entstehen über eine schlechte Ernährung. Und jetzt gibt es natürlich auch klare Korrelationen, dass viele Autoimmunerkrankungen eigentlich dann eskaliert sind, wo man eigentlich Infektionserkrankungen mit Impfungen versorgt hat. Also wenn Sie die Kurve sehen, denkt man, wow, das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall wissen wir, nur die Impfung macht noch nicht krank. Aber wenn das System Schieflage hat, dann kann das sehr wohl sein, dass es noch größere Schieflage erleidet. Deshalb gibt es Gruppierungen, die sagen, die Impfungen sind schuld. Die Meinung vertrete ich mir nicht, aber wenn es Schieflage hat, dann kann die auf dem unfruchtbaren Boden das Fass zum Überlaufen bringen. Deshalb wünschen wir uns dann auch, dass man einfach genau überlegt, wann man und wie man den Organismus sozusagen vorbereitet und wann man dann eine oder andere Impfung wirklich braucht oder nicht. Aber das Ökosystem macht es eigentlich.
Ich bin ein bisschen sprachlos. Darf ich noch mal sagen, also grundsätzlich sind solche Autoimmunerkrankungen in bisherigen schulmedizinischen Kreisen als unheilbar gelten. Du kriegst die Diagnose und hast es ein Leben lang. So, und jetzt sitzt ihr zwei da und sagt mir, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Denn wir könnten das behandeln, aber nicht das MS, sondern den Menschen, indem wir diese Schieflage ausgleichen. Das gibt natürlich ganz, ganz viel Hoffnung. Es haben viele Menschen da draußen, die einfach mit solchen Diagnosen konfrontiert sind. Und das finde ich eine unglaubliche, elementare Sache.
Und es gibt ganz viele Papers. Rund 70.000 wissenschaftliche Arbeiten.
Die beweisen das schon, was ihr da sagt.
Die den Hintergrund. Darm, das nennt man Gut-Brain-Axis. Die Darm-Hirn-Achse oder die Darm-Leber-Immun-Achse.
Ja.
Und das sind die Details sogar beleuchtet und belegt. Und noch selbst die, nennen wir mal Immunologe, Neurologe, die sagen, ja, die Fernsteuerung für das System sitzt leider im Darm. Aber ich mache es jetzt mal ein bisschen provokant. Wenn Sie einen Fernseher haben, dann nützt es einfach nichts mit dem Hammer auf den Bildschirm zu haben. Ich habe besser eine Fernbedienung. Aber wenn ich nicht verstehe, wie das Ding funktioniert, dann kann ich mir Schaden anrichten. Deshalb gibt es sicher zwei Phasen. Es gibt eine akute Feuerwehr. Wenn jemand über die Nacht erblindet, kriegt er Cortison. Mhm. Feuerwehr. Aber mit dem Cortison kann ich leider keine Häuser bauen. Feuerwehr ist okay, aber wenn ich immer nur lösche, gibt es einen Wasserschaden. Und deshalb wünsche ich mir ein gutes Timing. Was war die Vorgeschichte? Wo war die Schieflage? Wie sieht die Feuerwehr aus? Aber dann muss der Wiederaufbau starten. Deshalb geht es gar nicht darum, wer besser oder schlechter ist, sondern es geht um, ich brauche ein breiteres Konzept.
Aber warum ist das noch in wenigen Kreisen, dieses Wissen vorhanden von diesen 70.000 Papers, die das alles ja so zeigen, belegen, dokumentieren, Blut-Hirn-Schranke, diese Zusammenhänge gut beleuchtet sind, eure Erfahrungen, eure Erfolge, wer heilt, hat recht, habe ich auch mal gelernt. Wieso wird diese Chance auf Heilung nicht breit allen Menschen zugänglich gemacht?
Das ist halt einem Problem geschuldet, dass das Medizinsystem sich entwickelt hat in ein, zumindest bis Corona kam, nur wenn Studien beweisen, dass es so ist, glauben wir das. Mhm. Lustigerweise bei Corona ist das alles anders geworden. Weil wir haben keine Studien, die gewisse Dinge zeigen, wir glauben es trotzdem. Da ist es auf einmal nicht mehr so. Wenn wir vorher was erzählt haben, dann hieß es, ja, ja gut, hört sich jetzt alles ganz gut an, aber zeigt uns eine doppelblind kontrollierte, randomisierte, Placebo-Referenz-kontrollierte Studie, Also ihr behandelt 100 Patienten mit MS so und wir behandeln 100 Patienten mit Placebo oder wir behandeln 100 Patienten mit einem Interferon.
Das würde ja ethisch schon gar nicht gehen, oder?
Genau. Aber wenn ihr uns diese Studie nicht zeigt, dann glauben wir euch nicht. Das heißt, ihr könnt es nicht beweisen, weil das andere war, wenn jetzt ein Patient zu ihm geht, dem geht es dann nachher besser, dann war es die Psychologie von ihm. Genau. Könnte sogar sein, aber nicht die Methoden. Mhm. Und beweisen kann man es nur, wenn man eine Doppelblindstudie macht. So, und die kann man natürlich nicht machen, weil sobald wir individuell arbeiten, ist extrem schwierig, eine Doppelblindstudie zu machen, weil ich gebe ja nicht eine Tablette, wo ich jetzt eine Placebo-Tablette oder meine gebe, sondern er macht ein Behandlungssystem, da kann man ja keinen Placebo-Versuch mitmachen. Das heißt, das Problem ist, dass das nicht evidence-based mit dieser Superstudienlage zu beweisen ist. Es gibt Papers, klar, die zeigen das, aber die zeigen nicht, wenn ich das genauso mache, wird 80% der Patienten besser, weil das ist nicht die Idee dieser Studie. Ja. Und da man ja nicht eine Behandlung macht, sondern fünf gleichzeitig, kommt die Diskussion auf, ja, was hat denn jetzt geholfen? Eben nicht eine, sondern alles, aber evidence-based Medizin fokussiert auf eine Maßnahme. Okay. Und deswegen ist es so schwierig und dann, ja, die Wissenschaft glaubt es dann nicht, weil es ist ja nicht evidenced, Studien bewiesen. Und dann ist es auch noch aufwendig, zeitaufwendig und das will man nicht. Also das passt nicht ins Bild der klassischen Medizin und dadurch sind das so ein bisschen so wie Außenseitermethoden. Und nur, du hast es auch schon mal gesagt, aber niemand von uns macht Heilversprechen. Also niemand kommt jetzt und steht da auf und sagt, so, zu uns kommt ein MS-Patient, der wird einfach sofort geheilt. Das ist natürlich Unsinn. Ja. Wir haben therapeutische Optionen und vielen geht es besser, aber Heilversprechen macht natürlich niemand von uns. Also wir wären weit weg davon entfernt zu behaupten, wir würden jetzt jeden autoimmunkranken Patienten immer heilen können. Wir haben aus meiner Sicht sehr funktionierende Konzepte und es ist schade, dass sie nicht integrativ benutzt werden. Das ist das Ärgerliche. Denn auch das, du hast es auch gesagt, auch wir benutzen Cortison beim akuten Rheumaschub oder beim akuten MS-Schub. Wir wären ja blöd, das nicht zu tun. Es ist ein Zusammenspiel. Aber doppelblind, randomisiert, referenzkontrollierte Studien können wir nicht vorweisen. Ganz klar nicht.
Genau, und die bezeichne ich als selektiv blind. Dieser wissenschaftstheoretische Ansatz ist selektiv blind. Also, wenn wir jetzt eigentlich ein komplexes Bild vor uns haben, dann hat die Forschung beschlossen, wir grenzen das jetzt ein und dann haben wir die Zelle. Und jetzt grenzen wir es noch mehr ein, da haben wir das Gen. Und jetzt gibt es ein Agreement von mehreren Leuten, die sagen, okay, wir untersuchen jetzt das Gen in der Zelle. Das ist Plateau. Und alles andere, was stören könnte, wird ausgeschlossen. Deshalb ist das selektive Blindheit, wenn man sich dann im Gen und in der Zelle verliert. Und dann könnte man auf die Idee kommen, aha, jetzt habe ich eine Sache und jetzt machen wir mal eine quantitative Studie. Das ist selektiv blind. Wir brauchen viel mehr das Milieu von der Zelle. Die Zelle und das Gen hat keine Chance, wenn ich nicht die Umwelt habe. Das hat der Simon vorher schon gesagt. Aber das ist eine komplexe Umwelt. Deshalb hilft es im Mensch nicht, wenn ich sozusagen eine randomisierte Doppelblindstudie mit einer Intervention habe. Bei den Patienten ist es so, einmal hilft Omega-3, das andere Mal spielt es keine Rolle, das nächste Mal spielt es Vitamin D eine Rolle, beim nächsten ist der Darm, beim nächsten ist Toxin, beim nächsten ist einfach der Unfall. Und deshalb brauchen wir eine individualisierte, personalisierte Herangehensweise. Und da sind die Studienlagen natürlich nicht vorhanden, weil die nicht in den Spielregeln von der Community gemacht werden können. Deshalb müssen wir sagen, es gibt auch eine pseudo-evidenzbasierte Medizin. Und für mich ist das eigentlich selektiv blind aufgestellt, pseudo-evidenzbasiert. Wenn dann rauskommt, das Medikament hilft bei allen. Ja, was ist das für eine Wissenschaft? Und sehr schön analysiert ist der Harald Wallach, der ja eigentlich sozusagen als Wissenschaftstheoretiker und Philosoph das nochmal aus einem anderen Bereich beleuchtet. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man das Detail nicht angucken. Aber das Detail, das Puzzleteilchen muss eingeordnet sein in ein Bild. Und deshalb brauche ich mehrere Puzzleteilchen. Und dann kann ich eine anständige Medizin betreiben, ohne andere zu diffamieren, ohne zu sagen, das Puzzle ist wichtiger. Alle Teilchen sind wichtig, dass ein schönes Bild reinkommt. Und jetzt versuchen wir, das Bild zu erfassen. Und dann gucken wir eigentlich, welche Puzzleteilchen schon da sind und welche die fehlen. Und das ist Wissenschaft. Und ursprünglich ist die Wissenschaft so, ich habe eine Theorie und dann überprüfe ich sie und dann habe ich eine Theorie und ich überprüfe sie. Aber das war meine Frage schon vor 30 Jahren. Also wenn sie nicht funktioniert, die Theorie, mit der Immunsuppression bei all den Patienten. Wieso überprüft man sie dann nicht? Und dann habe ich eben gesehen, zuerst ist Cortison da, dann das Imurec, dann noch schärfere, dann noch höhere Cortison. Wenn 25 Milligramm nicht hilft, nimmt man 50. Das war damals schon viel. Dann 100 hilft auch nicht. Dann 500, dann 1000. Ja, da muss ich mir überlegen, was denken sich die Menschen da dabei? Und dann wird einfach nochmal ein härteres Geschoss hinterhergefahren. Aber ich sehe keine Heilung. Und deshalb müssen wir genau überlegen, was tue ich, wo wirkt es und wie ist der aktuelle Wissensstand. Und jetzt gibt es ein Gap zwischen der Forschung, meinetwegen Darm-Hirn-Achse und der Klinik. Aber der Einfluss von einer Doppelblindstudie über ein Medikament, das hat im Moment in der Leitlinie den direkten Zugriff. Und so wünsche ich mir einen Abwägen und eine Aufklärung und dann ein gutes Miteinander. Und alle Puzzleteilchen miteinander machen dann ein schönes Bild.
Ich habe eine Frage. Wie wird man eigentlich von einem Arzt zu einem Wissenschaftler? Weil ihr seid ja letztendlich, ihr schafft Wissen.
Ja.
Ihr habt einen Patienten vor euch, ihr habt eine Ausbildung auf der schulmedizinischen Ebene. Und jetzt geht es eigentlich darum, das weiterzuentwickeln, um dem Patienten helfen zu können. Was treibt euch an, solche Wege zu gehen?
Ist eigentlich genau das Begriff, der Begriff ist genau das Wissenschaft. Wissen schafft nachher. Aber ich muss auch das Wissen haben, mit dem ich dann schaffen kann. Das heißt, das eine ist, obwohl das etwas mühsamer ist, weil ich würde auch gern öfter nur Fußball spielen gehen, Wissen muss man sich aneignen und vermehren, weil man ist ja nie fertig mit Wissen. Also man hat mal was gelernt, das stimmte auch zu dem Zeitpunkt, das heißt aber nicht, dass es immer noch stimmen muss. Man muss leider immer up-to-date bleiben. Das heißt, man muss die ganze Zeit irgendwelche Weiterbildungen mit Leuten reden, mit ihm, mit Leuten aus seiner Gruppe, mit anderen immer wieder, was hast denn du wieder Neues, erzähl mal. Also leider muss man sich jeden Tag neu weiterbilden, die Papers, nicht alle, geht ja nicht, aber lesen oder im Netzwerk sein, wo andere für einen was lesen und einem die Information. Also es funktioniert nur, indem man sein Wissen stetig erweitert. Damit muss man neugierig sein. Und ich glaube, einer der zentralen Punkte ist, nie zufrieden geben mit dem, was ich weiß. So im Sinne von, so, das, ich weiß, ist fertig. Sondern muss eigentlich jeden Morgen sagen, eigentlich weiß ich gar nichts. Mal gucken, was ich noch Neues erfahren kann. Das ist nicht gerade unanstrengend. Das braucht sehr viel Zeit und Effort. Aber für mich ist es das, damit macht es eigentlich erst richtig Spaß. Weil du erfährst doch mal irgendwas Neues. Ich meine, wenn ich mit irgendwas rede, erzählt mir irgendwas Neues. Du sagst, oh, das kenne ich noch gar nicht. Muss ich auch mal wieder nachgucken. Dann muss man auch den Mut haben, mal Dinge zu probieren und auch mal festzustellen, hat jetzt nicht geklappt. Also auch aus, nennen wir es mal, Misserfolg kann man ja durchaus lernen. Nämlich, war jetzt nichts, wie muss ich tun, damit es besser geht. Das ist so dieses Nicht-Zufrieden-Sein mit meinem akuten Wissen. Ich glaube, das ist so das Zentrale, würde ich sagen.
Und dann lernen wir voneinander und miteinander. Aber ich lese jeden Tag mindestens 3 Papers. Jeden Tag. Und dann habe ich noch einen in meinem Team, das ist ein Biochemiker, der hat zufällig Pantoprazol, Nexium, entdeckt, aber beforscht oxidativen Stress. Mit dem schreibe ich seit 10 Jahren ein Lehrbuch. Und der screent und füttert mich. Aber jeden Tag. Aber am meisten lernen wir von unseren Patienten. Ja. Und der, jetzt mal 3 Beispiele meiner eigenen Ignoranz. Ich habe einen tollen Biochemielehrer gehabt in Berlin. Und der hat gesagt, Kurt, NAD, das ist eigentlich Geldmacherei. Du nimmst das ein und es ist sofort abgebaut. Dann war das als solches für mich abgebucht. Und wenn jetzt die Patienten mir das erzählt haben, habe ich es eigentlich belächelt. Genau, ignorant. Ja. Und auch bei 2, 3 anderen Sachen. Aber dann haben die gesagt, also Herr Moserer, mir geht es besser. Aber ich habe gesagt, ehrlich, das hat Ihnen geholfen? Ehrlich? Und dann bin ich nach Wien geflogen zum Professor Birkmeier. Ich sagte, was macht der? Aha, auch Mensch ist ein Schlauer. Ich sagte, wieso weiß ich das nicht? Er sagt, der wird eher Schulmediziner ignorant sein. Das stimmt, ja. Genau. Und dann habe ich über die Patienten gelernt, zu recherchieren, nachzulesen. Dann haben wir miteinander gelernt, auf die Dosierung kommt es an. Nächstes Thema, manchmal reicht eine minimale Dosierung für einen guten Effekt. Aber bei mir andere Patienten, auch da haben wir von der Patienten gelernt, die haben die Dosierung erhöht und plötzlich haben die viel bessere Effekte gehabt. Ja. Das heißt, wir lernen jeden Tag und die berichten uns abenteuerliche Dinge. Und ich würde sagen, jeder Patient hat recht. Und dann muss ich zuhören, dann muss ich recherchieren und dann denke ich, wow, dass ich das bisher noch nicht gewusst habe. Deshalb ist es so spannend. Jeden Tag lernt man was Neues miteinander.
Und ich habe das auch mal erlebt. Da war wirklich mal ein Parkinson-Patient da bei uns und der hat nur so, konnte auch keine Tasse heben. Ja. Dann haben wir ihm eine NADH-Tablette gegeben unter die Zunge. Ja. Und er konnte das erste Mal seit 10 Jahren eine Tasse aufnehmen, ohne Schütteleffekt. Und dem sind die Tränen runtergelaufen. Da dachte ich, das ist ja unglaublich. Also ein großes Kompliment an euch zwei. Vielleicht noch die abschließende Frage, wenn man sich ja so orientiert wie ihr als Arzt, mit wissenschaftlichem Drang, es weiterzubringen, wie seid ihr denn angreifbar?
Ja, angreifbar, ich sag mal, es mögen uns nicht alle. Mhm. Man kann auch sagen, Neid muss man sich erarbeiten. Der Punkt ist, das, wo man uns angreift, wenn man es mal so sagen will, ist halt das, wenn ihr uns keine Studie zeigt, ist alles, was ihr macht, Unsinn. Und ja, das ist so. Also diesen Angriff können wir auch nicht abwehren, außer dem, was du natürlich gesagt hast.
Mit dem kann man gut leben.
Mit dem kann ich gut leben. Und es ist so, ich kann für das keinen wissenschaftlich-studientechnischen Nachweis. Diesen Angriff, der ist so, dem können wir uns auch nicht entgegenstellen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber auch, und das ist halt so, eben, man muss es halt auch immer offen und seriös kommunizieren. Und was wir, glaube ich, aber auch tun, ist eben, niemand von uns behauptet, wir seien irgendwie Götter in Weiß, die jeden Patienten heilen. Das ist ja Unsinn. Also entscheidend ist, dass man eben nicht, einfach auch nicht existente Heilversprechen, das ist einfach falsch, das darf man nicht tun. Man darf da nicht, es gibt ja auch manche, die so auftreten, ich kann jeden heilen, das ist ja Unsinn. Also auch ich habe MS-Patienten, wo es nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle, weil es gibt nicht immer.
Aber du suchst weiter.
Aber das heißt nicht, dass man dann aufhört und so. Und ich glaube, wenn man das macht, ist es gut. Aber eben, der Angriff bei uns läuft, oder wenn, dann ist es, solange du mir keine Studie zeigst, glaube ich dir nicht.
Ja, und inzwischen ist es moderater, das heißt, die Datenlage von vielen Dingen, die wir heute tun, die ist in den letzten 10 Jahren, wir haben ja massiv gestützt durch das, was an Forschungsdaten da ist. Und wir reichen die Hand in guter Zusammenarbeit mit Kardiologen, in guter Zusammenarbeit mit Gynäkologen. Es gibt brillante Homöopathen. Und wenn man die Hand reicht, dann wird das Netzwerk größer und dann wird klarer, mit vereinter Kraft sind wir alle besser. Und es war eigentlich auch die Entwicklung aus dem Profisport. Dadurch, dass wir vorexerziert haben, wie brillant es läuft, ist es sozusagen die reichende Hand allen anderen. Und deshalb muss man trotzdem vielleicht mal einen operieren. Und deshalb brauche ich trotzdem, wenn ein Kind zu mir kommt und schreit und ich sehe ein rotes Ohr, kriegt es ein Antibiotika. Aber ich unternehme halt noch was Paralleles. Und da glaube ich, das ist ein guter Weg. Und ich glaube, das ist ein kooperativer Weg. Und ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft in der Umgangskultur. In Norwegen hat sich das Gesundheitssystem mit viel Widerstände auch in einen Sparmodus gesetzt, in einen sinnvollen Sparmodus. Und das Geheimnis war dort Shared Decision. Das heißt, es gibt eine Weiterbildungsplattform für alle Ärzte, online, pharmaunabhängig. Und dann lernen die Dinge über Mitochondrien und den Darm. Und dann lernen sie, ich kann hier operieren, ich kann Skalpell verwenden, ich kann Spritze, aber es gibt auch Übungen. Aber jetzt kommt das Wichtigste, die Aufklärung vom Patienten. Der Patient hat den gleichen Zugang, mundgerecht, und muss sich informieren über das, was er hat. What is wrong with me? Wenn er das tut, treffen sie sich wieder, Physio, Arzt und Patient, und dann treffen sie eine gemeinsame Entscheidung, Shared Decision. Und da ist keiner ausgenommen, da kommt der Onkologe gegebenenfalls dazu, der Rheumatologe, die Heilpraktikerin, alles gut. Und dann muss man eben ausprobieren. Und noch eines, eine weitere Ignoranz. Ich habe 2 Patientinnen gehabt, ich wollte sie gar nicht mehr weiter behandeln mit MS. Und dann haben sie mich zurechtgewiesen. Haben gesagt, Herr Moseder, nur weil Sie im Fußball schnelle Erfolge feiern, möchte ich, dass wir trotzdem kommen dürfen. Ich bin zufrieden. Ich kann noch unterrichten, ich kann Auto fahren, ich sitze im Rollstuhl, ich kann selber auf Toilette. Aber ich werde nie springen. Und ich wünsche, dass sie das respektieren. Also die hat mich echt geohrfeigt. Er hat gesagt, ja. Aber dann hat gesagt, ja. Und wir machen trotzdem noch was weiteres. Und dann habe ich gewusst vom Simon, es gibt ein Coimbra-Protokoll. Da habe ich gewusst, vielleicht hat die einen Vitamin-D-Rezeptor-Defekt. Dann haben wir im Labor bestätigt, die hat einen Vitamin-D-Rezeptor-Defekt. Dann war ich schüchtern. Unerfahren und habe sie zu einem Kollegen geschickt, der eine sehr hohe Dosierung mit Vitamin D 3 Tage hintereinander gemacht hat, schön kontrolliert, und die Frau ist das erste Mal ohne Spastik im Arm aufgetaucht und das erste Mal ist sie aufs rechte Bein gestanden. Deshalb ist sie noch nicht geheilt, aber auf der Suche hat meine Ignoranz in der Überwindung neue Erkenntnis gebracht. Doch er dachte, die Spinne, der spinnt, das kann nicht sein. Und man denkt, ja, noch schlimmer, wenn das so wäre, wüsste ich das. Nein, aber dummerweise habe ich es nicht gewusst. Ja. Ich war ignorant. Und so lernen wir dazu. Mhm. Aber ich möchte es gern messen. Ja, ich empfehle keinem, den Schritt allein zu gehen.
Ja. Ja, und ja, ich müsste auch dokumentieren.
Und dokumentieren. Ja. Und mit der Dokumentation, mit dem Messen, sind wir überprüfbar.
Ja. Ja.
Und deshalb sind es Standards, die eigentlich in der Medizin ganz sicher sich in den nächsten Jahren
sinnvollerweise... Meine Zeit ist durch, aber noch kurz... heißt das, jeder Zuschauerin, Zuschauer zu Hause, die jetzt zuschauen und irgendwie mit einer Autoimmunerkrankheit, mit irgendeiner Autoimmunerkrankheit konfrontiert sind und eigentlich die Diagnose haben, man muss damit leben, können wir sagen, nein, man kann auf die Suche gehen, ja, die Ursachen zu finden, diese Disbalance auszugleichen und jeder hat Hoffnung verdient, da aus diesem Tal der Tränen rauszukommen.
Und jeder kann kleine Schritte gehen, so wie gerade beschrieben. Die wird nie große Sprünge machen und bei einigen geht es langsamer, bei einigen sind Dinge ausgebrannt,
ja,
und man kann nicht alles zurückerobern, aber man kann mit einigen Schritten, das wäre eine Trainingskomponente, das wäre eine Ernährungskomponente, das wäre eine Laborkomponente, das wäre die Mitochondrien, kann ich auf jeden Fall was tun, dass ich sozusagen nicht in eine weitere Abrutschspirale reingerat, sondern ein bisschen in die Aufwärtsrichtung. Und dann kann man im Feintuning suchen. Es lohnt sich für jeden, unabhängig vom Alter.
Und das eine oder andere Wunder kann möglich sein, wie dein Vater es gezeigt hat.
Aber die harte Arbeit ist kein Wunder, so schnell. Es waren rund 200 Behandlungen und alles Mögliche, jeden Tag. Und natürlich die emotionale Verbindung. Und das war harte Arbeit für ihn, für alle Beteiligten in dem Netzwerk. Wow. Und lauter gute Leute dazu. Also nicht einer hat gesund gemacht, sondern mehrere Einflüsse haben dazu geholfen in dem Ökosystem, dass das möglich wurde.
Ich danke euch ganz herzlich, wirklich von tiefem Herzen, dass es euch gibt und ihr diese Mitteilung hier auch verbreitet. Ich wusste, liebe Zuschauer und Zuschauer, dass es eine super Sendung wird und ich hoffe, wir haben Sie auch nicht enttäuscht, sondern wirklich diese Botschaft hinaustragen dürfen, dass man wirklich Hoffnung verdient hat. Es gibt Wege, einfach, man muss halt nicht einfach MS behandeln, sondern den Menschen dahinter ganzheitlich und nicht einfach nur so nach Protokoll, sondern der Mensch ist halt viel, viel mehr als nur die Summe seiner Teile. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Kurt Mosetta. Danke ganz herzlich, Dr. Simon Feldhaus und Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.